Heute sprechen wir über ein Thema, über das es gefährlich ist zu reden. Die Zunge, klein aber oho, habe ich das mal genannt. Und ich bin mir sehr bewusst, dass ich gerade heute in der Gefahr stehe, mich um Kopf und Kragen zu reden. Und ich bin auch schon froh über die vielen schönen Bilder, die wir gesehen haben. Ich vermute, ihr habt so etwas noch nie erlebt und seid total schockiert, was so alles passieren kann. Aber vielleicht seid ihr schon mal ähnlichen Situationen begegnet, zum Beispiel jemand, der laut schimpft und vielleicht sogar lästert, was weiß ich, ja, über die Politik, über den Chef, vielleicht über den Nachbarn. Und wenn ihr dann gesagt habt, ja, was hast du denn vor jetzt zu machen, ja, wie willst du denn damit umgehen, dann kommt da vielleicht so etwas wie, naja, ich sag ja bloß. Ich weiß nicht, ob ihr diese Worte schon mal gehört habt. Ich sag ja bloß. Oder ein Mensch, der immer alles besser weiß, aber nichts von dem tatsächlich selber tut oder bereit ist, dafür vielleicht einen Finger krumm zu machen, der sagt dann vielleicht auch nur, ich sag ja bloß. Und wahrscheinlich gehe ich mal davon aus, dass wenn wir, also ich werde jetzt keine Handzeichen oder so erwarten, aber wahrscheinlich kann es schon mal sein, dass der ein oder andere von uns sich selbst auch dabei ertappt hat, wie ihr etwas gesagt habt, wo ihr dann im Nachhinein dachtet, oh meine Güte, hätte ich mal bloß den Mund gehalten. Und wir haben das letzte Mal, also letzten Sonntag schon, eine Predigt von Fabian gehört, wo es auch um Menschen ging, die nur reden, aber nicht wirklich entsprechende Taten vorweisen konnten oder können. Damals, also letzten Sonntag, ging es ja vor allen Dingen um den Glauben. Also Jakobus betont ja, dass der Glaube, der echte, wahre christliche Glaube, sich auch in echten, wahren christlichen Taten zeigen muss, beziehungsweise darin deutlich wird. Und heute, in Kapitel 3 im Jakobusbrief, geht es um das Reden selbst. Und ich möchte gerne vorlesen den Predigttext für heute, Jakobus 3, Vers 1 bis Vers 12. Nicht jeder von euch, meine Brüder, soll Lehrer werden, da wir doch wissen, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mensch und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge, ein kleines Glied, und rechnet sich große Dinge zu. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein Feuer. Eine Welt voll Ungerechtigkeit ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und setzt das ganze Leben in Brand und ist selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen, aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das aufrührerische Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Mund kommt Fluchen und Loben. Das soll nicht so sein, meine Brüder und Schwestern. Lässt auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen, auch ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen, so kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Jakobus nimmt heute die Macht der Zunge aufs Korn und der Text ist voller Witz. Ich glaube, dass er ganz bewusst auch mit so einem leicht zwinkernden Auge hier einiges sagt. Es sind einige Übertreibungen dabei, nur zur Information. Und es ist natürlich voller Bilder, sehr starker, eindrücklicher Bilder. Und ich möchte, dass wir uns heute aus dem Text vor allen Dingen drei Weisheiten mitnehmen, die uns vielleicht helfen, etwas klüger mit unserer Zunge umzugehen. Er beginnt damit, nicht jeder von euch, meine Brüder, soll Lehrer werden, da wir doch wissen, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden, denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Ich vermute, heute unser Kultusminister, der sieht das etwas anders. Angesichts von Lehrermangel an den Schulen versucht man ja gerade, möglichst jeden Menschen irgendwie dazu zu bringen, dass er Lehrer werden kann. Ob das klug ist, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, was Jakobus hier nicht meint, ist, dass es so etwas wie eine Kulturrevolution gibt, wie vielleicht im China der 70er Jahre, wo die Bildungseliten, gerade auch hochgebildete Menschen, ihrer Ämter enthoben wurden und zu Zwangsarbeit aufs Land geschickt wurden. Oder noch schlimmer haben das die Roten Khmer in Kambodscha getrieben, die die gebildeten Menschen, ja fast eine ganze Generation von Bildungsbürgertum quasi verfolgt und sogar ermordet haben. Aber es gibt ja auch im Plattdeutschen so ein schönes Wörtchen, ne? Wie heißt das? Je lehrter, umso verkehrter. Ich weiß nicht, ob ich das noch richtig ausgesprochen habe. Also das heißt, je gelehrter, desto verkehrter. Ich weiß nicht, ob da eine Angst mit zum Ausdruck gebracht wird oder eine ernsthafte Sorge, aber die Frage ist, was meint Jakobus denn hier? Ja? Hat er es wirklich hier gegen Lehre an sich etwas dagegen, oder was ist das Problem, das er hier anspricht? Und zuerst, wenn wir in den Text schauen, sehen wir auch, dass er da ein paar Gründe nennt. Also zum einen, der erste Grund, warum sollte man nicht Lehrer werden, oder nicht so viele, sagt er ja hier, weil sie halt Rechenschaft ablegen müssen für das, was sie eben sagen bzw. gelehrt haben. Und das, was man sagt und anderen beibringt, das hat ja dann meistens auch eine multiplikatorische Wirkung. Ja, also man hat das ja nicht nur gedacht, ne, sondern man hat es ja ausgesprochen und dann ist es in der Welt, wie wir so schön gesehen haben mit der Zahnpasta und mit der tollen Lästergeschichte in dem Anspiel. Und wenn das dann in der Welt ist, dann hat das ja meistens auch eine Wirkung. Ja? Und Jakobus sagt, werdet mal nicht zu schnell und zu viele Lehrer, weil ihr werdet für alles Rechenschaft ablegen, was ihr da sagt und lehrt. Und das Zweite ist, sie werden auch strenger beurteilt, nämlich nach dem, ob sie das, was sie gelehrt und gesagt haben, auch wirklich getan haben. Und das ist ja wieder dann die Brücke zu dem ganzen Jakobusbrief, der sehr praktisch ist und der vor allen Dingen immer wieder in diese gleiche Kerbe haut und sagt, also wir können ja über alles reden, aber die Frage ist, was haben wir am Ende getan? Also was kommt am Ende bei rum? Und so ist das hier auch mit dem Reden. Ja, sagt also, wenn ihr etwas behauptet oder sagt, dann will ich bitteschön auch die entsprechenden Taten sehen. Und wenn die nicht da sind, dann wehe uns. Dann werden wir entsprechend umso härter beurteilt werden. Paulus, er drückt das ein bisschen anders aus. Er spricht da von sich selbst im 1. Korintherbrief 9, Vers 27. Er sagt, ich schinde meinen Leib und bezwinge ihn, dass ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Also Paulus hat das ähnlich begriffen, wie Jakobus auch, dass jemand, der sich auf die Kanzel stellt und den Mund aufmacht oder auch im persönlichen Gespräch, im Hausrecht, wo auch immer, Dinge vom Stapel lässt, dass der dafür natürlich auch die Verantwortung trägt, das dann auch entsprechend zu tun. Und wenn das nicht der Fall ist, umso schlimmer das Urteil. Und er sagt dann, wir alle verfehlen uns vielfach und vielfältig. Luther übersetzt mannigfaltig, also es bedeutet beides. Vielfach, vielfältig. Und das Interessante ist, dass er hier sagt, wir alle. Okay, wir werden noch darüber sprechen, aber ich vermute, keiner von uns wird hier im Raum sitzen und sagen, also ich habe noch nie mit meinen Worten irgendwie daneben gelegen oder unpassend gesprochen oder mal Sachen gesagt, die ich später bereut habe, sowas kommt bei mir nicht vor. Also unser Reden ist auch eine große Gefahr, wir dadurch Fehler begehen und Schaden anrichten, vielfach und vielfältig. Und implizit, und deswegen habe ich diesen Abschnitt mal so überschrieben. Implizit wird, glaube ich, etwas deutlich gemacht hier bei Jakobus, nämlich klug reden ist schön und gut, aber es ist ein Problem, wenn wir dann nicht entsprechend handeln, wenn wir dann nicht entsprechend auch klug handeln. Deswegen habe ich das überschrieben, diesen Abschnitt, lieber klug handeln als gut reden. Es ist die erste Weisheit hier. Ich weiß nicht, ob ihr diese Redewendung kennt, Hunde, die bellen, beißen nicht. Ich habe es ehrlich gesagt auch nie im Detail ausprobiert, ob das tatsächlich stimmt. Ihr könnt es gerne tun und berichtet mir dann. Aber wenn das stimmt, man das mal weiterdenkt, auch auf uns Menschen, ja, ist es nicht häufig so, dass die Leute, die am lautesten schreien und schimpfen und vielleicht lästern oder die tollsten Ideen vortragen, wo man denkt, ja, eigentlich haben die recht, sind das nicht häufig auch diejenigen, wo man keine Angst haben muss, dass sie etwas tun. Und das ist die große Gefahr, die Jakobus hier anspricht. Lieber klug handeln als gut reden. Was bedeutet das für uns? Ich dachte, ich teile das mal heute in zwei Teile. Das eine ist, ich möchte eine Anwendung für Lehrer machen und für das rechte Reden. Und das Interessante ist, dass Jakobus sich ja hier nicht außen vor nimmt. Also er spricht ja nicht über die Lehrer, sondern er spricht über uns Lehrer. Ja? Also er sagt, ich bin ja einer davon. Ja, ich gehöre dazu. Was bedeutet das also? Sollen wir jetzt gar nicht mehr reden? Sollen wir auf gar keinen Fall Lehrer werden, Fabi? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es hier nicht der Punkt ist. Er sagt es ja auch nicht kategorisch nein, sondern er sagt nur, soll nicht zu viele sein. Also es ist nichts, was man jetzt partout kategorisch anstreben muss. Wenn Gott dich berufen hat, wenn Gott dich begabt hat zu lehren, sei es als Lehrer in der Schule, sei es in anderen Kontexten, es gibt ja auch in der Familie viele Möglichkeiten zu lehren, Dinge beizubringen, ja, die Frauen sollen die Kinder lehren und so weiter, die älteren Männer sollen die jüngeren lehren und so, da haben wir viele Bibelstellen. Also wenn Gott uns berufen hat zu lehren und begabt hat, dann sollen wir es auch tun. Ich glaube, dass es auch eine Verantwortung ist, die wir tragen. Wir können uns da nicht aus der Affäre ziehen, aber wir sollten uns da besonders, und ich sage ganz bewusst uns, ja, weil ich mich da ganz klar mit einziehe, sollten uns ganz besonders der Gefahr und auch der Verantwortung, die damit einhergeht, bewusst sein. Vielleicht sogar eine erhöhte Verantwortung, als wenn wir einfach nur etwas praktisch tun. Und wenn Reden Silber und Schweigen Gold ist, kommen wir trotzdem alle nicht mal drum rum, ob wir jetzt Lehrer sind oder nicht, dass wir irgendwann mal auch den Mund aufmachen müssen und etwas sagen sollen. Und da ist es wichtig, dass wir darauf achten, dass wir für jedes Wort, das wir sagen, einmal zur Rechenschaft gezogen werden und uns dafür verantworten müssen. Und zum anderen, dass wir vor allem Dingen uns darauf konzentrieren, nicht, dass wir nur gute Reden schwingen, sondern dass wir klug handeln, bevor wir vielleicht anfangen, gut zu reden, zu sprechen. Ich möchte eine zweite Anwendung oder Anwendungsperspektive öffnen. Und zwar ist das vielleicht schon fast ein Exkurs, nämlich zum Thema den Wert des Handwerks oder der praktischen Tätigkeit. In unserer Gesellschaft gibt es, glaube ich, ein wachsendes Missverständnis und vielleicht auch ein Missverhältnis über den Wert des Handwerks und der praktischen Tätigkeit. Und das zeigt sich zum Beispiel ganz konkret in den Gehältern. Natürlich ist Geld nicht alles, aber Geld kann man immer sehr schön zählen. Und es zeigt sich auch in der Wertschätzung und Anerkennung von bestimmten Berufen und Tätigkeiten. Und die Folgen sehen wir heute schon. Und sie werden wahrscheinlich noch deutlicher sichtbar werden in unserer Gesellschaft mit der Zeit, nämlich, dass uns zum Beispiel Pflegekräfte fehlen oder Handwerker. Und in der Industrie, da konnte man vielleicht noch den einen oder anderen Arbeiter durch irgendeine Maschine oder einen Roboter ersetzen, aber wenn meine Terrassentür klemmt und nicht mehr richtig schließt, dann kann mir kein Roboter helfen. Da muss ein Handwerker kommen. Ja? Ein Mensch aus Fleisch und Blut, der sich auskennt, der das Problem mal identifiziert und der dann entsprechend mit den Händen, vielleicht auch im Schweiße seines Angesichts, diese Tür repariert, damit sie wieder funktioniert. Und wer von uns möchte, wenn er alt geworden ist und vielleicht bettlägerig und dement, Gott bewahre, wer möchte dann von einem Pflegeroboter umgeben sein? Noch nie jemand im Sterbebett gesehen, der gesagt hat, bitte bring mir meinen Pflegeroboter vorbei oder mein Smartphone. Die meisten wollen dann von Menschen umgeben sein. Von Menschen, die sie lieben, die sie achten und die sie ehren. Ja, wir kriegen ja schon die Krise, wenn wir bei einer Hotline anrufen und feststellen, dass da ein Computer am anderen Ende ist. Ja, also die meisten Leute legen dann auf, ja, weil es ihnen zu blöd ist, mit einem Computer zu reden. Und lass uns noch einen Schritt weitergehen. Nehmen wir uns mal Fragen. Was ist wertvoller? Das ist jetzt ganz beispielhaft. Der Stefan muss heute mein Gegenüber spielen. Was ist wertvoller? der Dienst des Predigers oder der des Technikers? Jetzt nur beide. Es gibt sehr viele Werte andere Tätigkeiten. Ich denke, ne? Ich weiß jetzt nicht, was besser ist, aber ich denke, beides ist unerlässlich und beides ist unerlässlich wichtig und es ist, wir sind sogar aufeinander an. Wenn das Mikro hier nicht funktionieren würde oder die Präsentation, klar könnte ich dann lauter schreien, aber spätestens nach dem dritten Satz würde ich anfangen zu husten und dann wäre das auch alles vorbei mit der Predigt heute hier. Das ist nur ein Beispiel. Ja? Und die Schwierigkeit ist einfach die, dass die besten Prediger sind meistens weltbekannt, aber wer kennt die weltbesten Techniker? Ja, die sind meistens nicht bekannt. Ja? Prediger bleiben in Erinnerung, wenn sie besonders gut sind. Und wisst ihr, Techniker bleiben in Erinnerung, wenn sie besonders schlecht sind. Also wenn sie die Technik nicht so gut bedienen und das ständig irgendwo quietscht und pfeift und das Bild nicht geht, das Mikro nicht funktioniert, solche Techniker bleiben in Erinnerung. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein Gefälle, das können wir jetzt auch nicht einfach lösen, aber das zeigt so ein bisschen etwas von dem Problem. Und Jakobus, er warnt uns vor der Macht der Zunge und er ermutigt uns zu guten, klugen, Gott wohlgefälligen Tat. Das ist was, worum es Jakobus geht. Und ich möchte dich deswegen heute ermutigen. Ich denke, jeder von uns hat Momente, wo er mal reden soll. Ne? Also das sei mal dahingesagt. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, auch die besten Handwerker nicht, die nichts zu sagen hätten. Ja? Aber wenn Gott dich vor allen Dingen praktisch begabt hat, dann setz diese Gabe ein. Setz sie ein zu Gottes Ehre. Ja, und es gibt viele, viele Möglichkeiten, das zu tun. Auf der Arbeit, in der Familie, hier in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Weil dein Dienst wertvoll ist. Der ist genauso wertvoll, mindestens genauso wertvoll, wie wenn ich hier auf der Kanzel stehe oder die Musiker hier schöne Lieder singen oder jetzt unsere Kinderstundenmitarbeiter den Kindern das Wort Gottes und das Evangelium in kindgerechter Sprache weitergeben. Die praktischen Tätigkeiten sind mindestens genauso wertvoll. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir wenigstens hier in der Gemeinde, in der Gesellschaft, weiß ich nicht, ob wir da ganz am ganz großen Rad drehen können, sicherlich da, wo wir Einfluss haben, aber dass wir in der Gemeinde einander immer mit Wertschätzung begegnen und nicht glauben, der eine wäre besser oder schlechter, nur weil das eine vielleicht ein Dienst ist, den man öffentlich sieht und das andere vielleicht etwas, das im Verborgenen ist. Das eine, das vielleicht mit Reden zu tun hat und das andere, das vielleicht mehr mit der praktischen Tat zu tun hat. Menschen, die gut reden, sind noch keine besseren Menschen. Es sei denn, dass sie auch gut leben. Und ich möchte das ganz deutlich hier sagen. Christen, die gut reden können, ja, die auf alles eine gute biblische Antwort haben, ja, die vielleicht im Hauskreis sitzen, und ich möchte das ja gar nicht schlecht machen, ja, die im Hauskreis sitzen und man schaut zu ihnen auf und denkt, ach, wenn ich mal so geistlich wäre. Wisst ihr, diese Menschen sind kein Deut bessere Christen, nur dadurch, dass sie ein paar Antworten mehr haben. Entscheidend ist, was sie auf die Straße bringen. Wie ihr christliches Leben tatsächlich aussieht, in ihrer Familie, auf der Arbeit, auch im Hauskreis. Und leider, habe ich manchmal erlebt, dass Menschen, die auf alles eine Antwort haben und ganz geistlich und ganz demütig sind, dass sie manchmal die Schlimmsten sind, wenn es im Umgang mit anderen Menschen geht. Und man denkt, wie können sie nur so einen armen Menschen, der vielleicht nicht so genau Bescheid weiß, so niedermachen oder so schlecht über jemanden denken oder reden. Ja, ich will das nicht pauschalisieren, aber ich möchte das als Warnung für uns mit auf den Weg geben. Lieber klug handeln, als gut reden. Nun beginnt Jakobus hier mit einer These. Er sagt, wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mensch und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Ja, also wer seine Zunge beherrscht, der hat sein ganzes Leben im Griff. Ob es diesen Menschen gibt, lässt er mal offen. Also er behauptet zumindest nicht von sich selbst, dass er so jemand ist. Und dann bringt er einige Beispiele. Das erste Beispiel hat was mit Pferden zu tun. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Ja, also wie die Pferde durch das Zaumzeug im Mund gezügelt werden und gelenkt werden, so denke ich, ist der Bild, auch der Mensch, der seine Zunge eben zügelt, kann sein ganzes Leben in den Griff bekommen. Dann geht es weiter gleich mit einem nächsten Bild vom Schiffbau. Sieh auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder. Ich habe nach einem Bild gesucht, wo das ganze Schiff drauf ist, aber es gab irgendwie kein gescheites Bild. Also entweder man sieht das ganze Schiff, nur das Ruder nicht, weil es so klein ist, oder man sieht das Ruder, aber nicht das ganze Schiff. Also da sieht man, so ein kleines Ruder lenkt selbst die größten Ozeanriesen. Ja, und da ist eben der Vergleich, ja, wie ein Schiff durch das Ruder gelenkt wird, so steuern wir mit unserer Zunge unser ganzes Leben. Und interessant ist, dass er hier sogar die großen Winde, ja, also quasi riesige Kräfte, die auf das Schiff einwirken, ja, selbst die sind nicht so stark wie dieses eine Ruder quasi, das eben die Richtung vorgibt. Also eine ganz interessante Aussage über die Macht der Zunge, die unser ganzes Leben bestimmt, die sogar größer ist als all die äußeren Umstände, die auf unser Leben einprasseln. Das ist ja, worauf wir häufig gucken. Wir sagen, ja, weil das so in meinem Leben ist, weil mir der das angetan hat oder meine Eltern oder ich weiß es nicht, deswegen bin ich jetzt so, wie ich bin, ich kann ja nichts dafür. Das ist ja häufig so, wie wir denken. Und der Jakobus sagt, und die Zunge, deine Zunge, ist noch viel mächtiger als all das, was von außen vielleicht an Herausforderungen und Stürmen des Lebens auf dich einprasselt. Und deshalb kommt er zu der Schlussfolgerung, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rechnet sich große Dinge zu. Klein, aber oho. Eine ganz schön große Wirkung. Und er führt dann weiter aus, er sagt, siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein Feuer. Eine Welt voll Ungerechtigkeit ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und setzt das ganze Leben in Brand und ist selbst von der Hölle entzündet. Die Zunge, und hier wird es eindeutig negativ, ne, beim Pferd und bei den Schiffen, da denkt man, naja, so wie man halt eben steuert, ne, zum Guten wie zum Schlechten. Aber hier spätestens mit dem Waldbrand wird deutlich, die Zunge hat eine zerstörerische Wirkung, über deren Folgen wir eventuell jegliche Kontrolle verlieren. Weißt du, die Person, die als erstes von der heruntergefallenen Bibel erzählte, ja, die hatte gar keinen Einfluss mehr, woraus diese, also was für ein Gerücht am Ende wurde, von der hat seinen Glauben verleugnet und so. Und so ähnlich ist das auch mit unserer Zunge. Ja? Wir erzählen vielleicht etwas, wo wir gar nicht die Folgen abschätzen. Vielleicht haben wir es auch nie gewollt. Diese Woche mussten wir in Hanau erleben, wie sich Hass und Hetze bei Menschen auswirken, bei Menschen, die vielleicht selbst nicht mehr zwischen Wahn und Wirklichkeit unterscheiden können. Und die Folge sind tote Menschen und ein ratloses Volk und Politiker und alle. Und die Leute, die diesen Hass und diese Hetze betrieben haben und immer noch betreiben, die waschen jetzt ihre Hände in Unschuld und sagen, das haben wir aber nie so gewollt. Das ist, was die Macht der Zunge anrichten kann. Jakob ist noch nicht fertig. Er hat noch ein paar Bilderchen. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Das aufrührerische Übel voll tödlichen Gifts. Ich glaube, Jakobus übertreibt hier an dieser Stelle ein bisschen, ja, indem er sagt, der Mensch hat letztlich jede Form von Lebewesen gezähmt. Also die neue Genfer Übersetzung, die übersetzt das auch schon so und sagt, also Raubtiere, Vögel, Reptilien und Fische, mir fallen jetzt nicht mehr allzu viele Tiere ein oder Kategorien von Tieren. Also er sagt quasi, die gesamte Tierwelt hat der Mensch gezähmt. Das ist natürlich nicht ganz so richtig, aber er übertreibt ein bisschen, um zu sagen, hier, ne, wir haben ja alles Mögliche schon unter Kontrolle gebracht und leben hier als Herren der Welt. Und wenn Jakobus das damals vor 2000 Jahren sagen konnte, dann wir umso mehr, ne, wir sind ja jetzt schon 2000 Jahre weiter mit unserer Zähmung der Welt. Und er sagt nur, alles kann er zähmen, alles, wirklich durch die Bank weg, alles. Es ist nur eine Frage der Zeit und der eingesetzten Mittel. Aber was er nicht hinkriegt, ist, seine eigene Zunge zu zähmen. Sie verbreitet ihr Gift völlig unkontrolliert, ja, wie diese Schlange. Ja. Und die Schlange spritzt ja auch noch recht gezielt ihren Feinde an. Ja. Wir spucken ja manchmal mit unseren Worten in alle Richtungen, ja, und denken gar nicht drüber nach, was am Ende daraus werden könnte oder wie und warum und so weiter. Ja, wir reden ja nur. Et sei mal blöd. Und dann kommt er in Vers 9 und 10 auf einen Widerspruch zu sprechen. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Mund kommt Loben und Fluchen. Das ist so quasi der Gipfel, ja? Er sagt, wie kann das sein, dass dieser eine kleine Mund, ja, diese Zunge, hier im Gottesdienst sitzen wir alle brav und singen Halleluja, preist den Herrn. Und dann gehen wir auf Arbeit und schimpfen auf unseren Chef oder was weiß ich, ja, hinter vorgehaltener Hand lästern wir über unsere Kollegen. Mag ja alles gute Gründe haben, ja, sind ja auch alles keine Unschuldslämmer. Aber dieser Widerspruch, wird der uns bewusst? Ich hoffe, dass uns das heute bewusst wird. Und deswegen sagt er auch am Ende von Vers 10, das soll nicht so sein, meine Brüder und Schwestern. Ich denke, das ist die zweite Lektion. Lieber auf die Zunge beißen, als mit der Zunge. Mit der Zunge dieses Gift versprühen, mit der Zunge Brände entzünden, die wir nicht mehr kontrolliert kriegen, mit der Zunge loben und fluchen zugleich. Lieber auf die Zunge beißen, als mit der Zunge beißen. Ich habe nach einem Bild gesucht, aber irgendwie keins gefunden, wo eine Zunge Zähne hat. Aber ich glaube, ihr könnt euch das gut vorstellen. Eine Frau verbreitete mal böse Gerüchte über einen Prediger, weil sie sich von seiner Predigt so ein bisschen auf den Schlips getreten fühlte. Und nach einiger Zeit kamen diese Gerüchte dann so peu à peu beim Prediger wieder an. Und dann entschied er sich also, die Frau mal zu besuchen, ihr mal einen Hausbesuch abzustatten, um die Sache mal anzusprechen. Und tatsächlich in diesem Gespräch zeigte die Frau sich auch sehr reumütig. Sie bat um Vergebung und es tat ihr auch wirklich leid. Und dann fragte sie, und was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen, um das wieder gut zu machen? Und der Prediger sagt, komm mal mit nach draußen auf die Wiese. Und dort draußen auf der Wiese, hinter ihrem Garten, wuchsen ganz viele Pusteblumen. Kennt ihr Pusteblumen? Ja, also ich glaube, das Löwenzahn heißt das, ne? Löwenzahn, und wenn der dann fertig geblüht hat, dann entstehen so ja, an dem Stiel ganz viele kleine Samenkörnchen, die so ganz leicht wegfliegen können. Ne? Also ganz viel Pusteblumen, und dann sagt der Prediger zu der Frau, nimm dir eine Pusteblume und pust mal den Samen in alle Himmelsrichtungen. Ich dachte, naja, interessante Übung, aber wenn das hilft, die Sache gut zu machen, dann machen wir das. Ne? Die Frau war wirklich, wirklich schwer überführt. Also pustete sie den Samen alle Himmelsrichtungen. Und dann schaut sie den Prediger an und fragt, was nun? Und dann schaut er sie an und sagt, und jetzt sammle alle Samen der Pusteblume wieder ein. Das ist so ähnlich wie mit der Zahnpasta. Da sagt die Frau ganz schockiert, das geht nicht, das kann ich nicht. Und dann sagt der Prediger zu ihr, so ist es auch mit jedem Wort, das wir in die Welt setzen. Wir können es nicht wieder einsammeln. Jakobus hat einiges uns schon an Ratschlägen mitgegeben und es werden noch Dinge kommen, deswegen will ich nicht zu viel verraten. Aber in Jakobus 1, Vers 19 sagt er, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Ein paar Verse weiter in Vers 26. Wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Und er erklärt ja auch, was Gottesdienst ist, nämlich Waisen und Witwen helfen und so weiter. Also Menschen ganz praktisch in der Not beistehen. Er sagt, wenn du Menschen Taten der Liebe zeigst, aber deine Zunge nicht im Zaum hast, ist das total schlecht. Ja? Gott, der akzeptiert das nicht. Findet das nicht gut. egal wie toll das ist, was du tust. Und dann in Jakobus 2, 15 bis 16, da haben wir das letzte Mal drüber gesprochen, wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geh in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was hilft es ihnen? Er sagt, bloß reden ist nicht genug. Man muss auch entsprechende Taten vorweisen. Und hier in Vers 9 und 10 haben wir es gerade gelesen, mit dem Fluchen. Nicht fluchen. Ja, wie können wir Gott loben und gleichzeitig fluchen? Und Fluchen ist letztlich einfach nur eine schlechte Angewohnheit. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal bei euch selbst oder bei anderen beobachtet habt. Je mehr man flucht, desto mehr flucht man. Ja, und je weniger man flucht und je öfter man sich auf die Zunge beißt, desto besser klappt das auch. Und irgendwann kriegt man das hin. Man muss nicht fluchen. Das ist einfach nur eine schlechte Angewohnheit, die man sich abgewöhnen kann. Also falls ihr da ein Problem habt, übt fleißig und sucht euch vielleicht einen Partner, der euch so ein bisschen Feedback geben kann, wenn euch mal wieder unbewusst etwas über die Lippen gegangen ist, der euch dann auf die Schulter klopft und sagt, übrigens, da war mal wieder was. Ne? Also besser auf die Zunge beißen, als mit der Zunge beißen, nicht fluchen. In Jakobus 3, habt ihr aber bitteren Neid und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider, also auch nicht lügen. Und dann Jakobus 4, 11 bis 12, verleumdet einander nicht. Wer seinen Bruder verleumdet, also schlecht über jemanden redet, das hatten wir ja schon in dem Anspiel, oder seinen Bruder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Nur so ein paar Beispiele aus dem Jakobusbrief, damit wir überlegen, was kann alles bedeuten, lieber auf die Zunge zu beißen, als mit der Zunge zu beißen. Eher langsam reden, die Zunge zügeln. Nicht bloß reden, sondern vor allen Dingen Taten der Liebe zeigen. Nicht fluchen, nicht lügen, nicht verleumden, nicht schlecht über andere reden, nicht andere verurteilen, sondern seine Zunge im Zaum halten und das Gute tun. Ich möchte eine Illustration noch mit uns teilen, die drei Siebe des Sokrates. Zum Weisen Sokrates war so ein griechischer Philosoph, lebte vor 2500 Jahren oder so, kam einmal ein Mann und der sagte, höre Sokrates, das muss ich dir erzählen. Und dann sagt Sokrates, Moment mal, stopp, halt mal ein. Hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Drei Siebe, fragt der andere voll Verwunderung. Ja, guter Freund, lass sehen, ob das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe hindurchgeht. Das erste Sieb ist die Wahrheit, sagt Sokrates. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es überhaupt wahr ist? Nein, sagt er, ich habe das nur gehört, irgendjemand hat mir das erzählt. So, sagt Sokrates. Aber sicher hast du das zweite Sieb angewendet. Das ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, gut? Zögernd, sagt der andere, nein, eigentlich eher im Gegenteil. Sagt der weise Sokrates, dann wollen wir wenigstens das dritte Sieb noch anwenden. Ist das notwendig, dass du mir das erzählst? Da sagt der andere, naja, notwendig ist es gerade nicht. Also, sagt der weise Sokrates, wenn es weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit. Ich glaube, ein weiser Rat. Ich weiß nicht, ob Paulus den Sokrates und die drei Siebe kannte, aber es ist interessant, dass er in Epheser 4, Vers 29 etwas sehr Ähnliches sagt. Der sagt dann nämlich, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Ich glaube, da haben wir alle noch etwas dran zu lernen und vielleicht hilft uns ja, dass die drei Siebe des Sokrates in unserem Reden tatsächlich auch jedes Wort auf die Goldwaage zu legen und etwas Gescheites bei rumkommen zu lassen. Lieber auf die Zunge beißen, als mit der Zunge beißen. Jakobus ist noch nicht ganz fertig. Er sagt, lässt auch die Quelle aus einem Loch Süßes und Bitteres fließen? Kann auch ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen? So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Ich habe ein bisschen länger über diesen Text nachgedacht und gesagt, okay, das ist klar, was er sagt, ne? Also das kann natürlich nicht sein. Aber was soll mir das nützen? Was will er damit sagen? Und ich glaube, Jakobus verwendet das, diese eigentlich selbst erklärende, ganz klare Aussage, um uns vor eine Entscheidung zu stellen. Und was er eigentlich macht mit diesem Beispiel, ist, er sagt, unser Reden offenbart unser Sein. Es offenbart, wer wir wirklich sind. Und die Entscheidung, die wir treffen müssen, ist, wer wir überhaupt sein wollen. Und dann fiel mir ein, dass ich so etwas Ähnliches schon mal von Jesus gelesen hatte und habe dann nachgeschlagen. Und tatsächlich sagt Jesus, der Bruder des Jakobus, eine sehr interessante ähnliche Sache in Matthäus 12, Vers 33 und 35. Dort sagt Jesus, nehmt an, ein Baum ist gut, so wird auch seine Frucht gut sein. Oder nehmt an, ein Baum ist faul, so wird auch seine Frucht faul sein. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Ihr Otterngezücht, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus seinem guten Schatz und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz, sagt Jesus. Vielleicht hilft uns das so ein bisschen besser zu verstehen, was Jakobus hier sagen will. Er sagt, Input ist gleich Output. Ja, da kommt raus, was ihr seid. Und was seid ihr? Das, was ihr da reingesteckt habt. Wenn wir schon unseren Mund nicht kontrollieren können, vielleicht ist das so ein bisschen die Richtung, was Jakobus sagen will, wenn ihr schon euren Mund nicht kontrollieren könnt, dann sollten wir wenigstens dafür sorgen, dass Gutes in uns drin ist, dass unser Charakter gut ist, dass unsere Gedanken gut sind, dass unser Wesen gut ist, damit da auch möglichst Gutes und Hilfreiches dabei heraussprudelt, wenn es schon nicht aufzuhalten ist. Und ich glaube, das ist die dritte Weisheit. Wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Und die Frage ist, mit welchen Menschen umgibst du dich? Es gibt ja diese Aussage, sag mir, wer deine Freunde sind und ich sag dir, wer du bist. Und da ist viel Wahres dran. Manche Menschen in unserem Feld können wir uns nicht aussuchen. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn wir herausfordernde Menschen in unserem Leben haben, weil daran können wir ja auch reifen. Aber wenn wir nur mit Menschen umgeben sind, die uns immer auf die falsche und schiefe Bahn schicken, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir selbst auf der schiefen Bahn sind. Und da sind wir, glaube ich, herausgefordert. Die Frage ist auch unser Input. Ja, wovon lassen wir uns prägen? Wie viel Zeit verbringen wir denn mit Fernsehen, mit vielleicht Surfen im Internet, mit Lesen von weltlicher, vielleicht sogar wieder göttlicher Literatur oder Inhalten? Wie viel Zeit nehmen wir uns hingegen dann, um Gottes Wort zu lesen, um darüber nachzudenken, um es zu studieren, um es besser zu verstehen, um es auswendig zu lernen und wirklich zu verinnerlichen, damit es parat ist, wenn wir Entscheidungen treffen oder wenn uns mal wieder die Zunge locker sitzt und wir irgendwas wieder rauslassen müssen. Was kommt da raus? Lesen wir vielleicht christliche Literatur, vielleicht Biografien von Männern und Frauen Gottes, die für uns als Vorbilder dienen können? Das ist die Entscheidung, vor die Jakobus uns stellt. Womit füllen wir unser Leben? Denn das, was in uns drin ist, früher oder später, kommt es heraus. Wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Die Zunge, klein aber hoch. So können wir die Zunge zügeln. Erstens, wenn wir lieber klug handeln, als gut reden. Zweitens, wenn wir lieber uns auf die Zunge beißen, als mit der Zunge beißen. Und drittens, wenn wir uns von Gott prägen und verändern lassen. Denn wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Jakobus sagt in Vers 2, wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mensch und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Und bleibt zum Schluss nur noch ein kleines Problem. Was machen wir mit unserer Schuld, die wir bereits auf uns geladen haben? Kehren wir sie unter den Teppich? Versuchen wir es einfach in Zukunft besser zu machen? Das wäre, wie wenn wir eine brennende Fackel versuchen, in unsere Hosentasche zu stecken. Oder wenn wir uns ein Messer in die Brust rammen und dann einen feinen Anzug drüber ziehen und so tun, als ob nichts gewesen ist. Schuld muss gesühnt werden. Verfehlung muss vergeben werden. Und die gute Botschaft ist, Gott hat uns in Jesus Christus Sühne und Vergebung bereits geschenkt. Johannes sagt im Johannesevangelium, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass er die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Und im 1. Johannesbrief 1, Vers 9, das ist ein Vers, den solltet ihr unbedingt auswendig lernen, den werdet ihr immer wieder brauchen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er, Jesus, uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Auch der Ungerechtigkeit der Zunge, die in uns steckt und die ständig aus uns heraus allen möglichen Dinge kaputt macht und zerstört. Keiner von uns kann seine Zunge so zügeln, dass wir nicht schuldig werden, aneinander und vor Gott. Und deshalb lädt Jesus dich und mich ein, ihm zu vertrauen, dass er erstens mit unserer Schuld fertig wird und uns vergeben kann und zweitens, dass er mit unserer Zunge fertig wird und dass er uns helfen kann, sie besser im Zaum zu halten und sie zu Gottes Ehre zu gebrauchen. Ich möchte schließen mit den Worten des Apostel Paulus, auch wieder aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 31 und 32. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien ferne von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, so wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Amen.